Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 237, in der wir das 1:1 gegen den VfL Wolfsburg analysieren wollen, das mich ja auch im Nachhinein so ein bisschen nachdenklich gestimmt hat. Ich bin da jetzt auch gespannt auf deine Perspektive, Jonas. Bist du vom Wolfsburger Ansatz eher beeindruckt, dass du sagst, okay, dass sie mit so einem Kader das so konsequent ja, durchziehen, ist schon respektabel? Oder andererseits, dass du sagst, das, was die da gespielt haben, grenzt eigentlich an eine Frechheit und macht dich nachhaltig wütend? Also bei mir pendelt es die ganze Zeit zwischen diesen beiden Gedanken hin und her.
Ja, hallo David. Hallo auch an all unsere ZuhörerInnen. Ja, die Wahrheit liegt wohl in der Mitte. Also grundsätzlich muss ich die Wolfsburger Ultraszene teilweise verstehen, weil die wenden sich ja gerade von den Spielern ab. Ne? Man sieht ja immer so Bilder, die Heidenheimer unterstützen noch ihr Team, während die Wolfsburger sich teilweise umdrehen und ihr Team gar nicht mehr supporten. Aber zum Teil muss man das einfach verstehen, weil da so unfassbar viel Geld und Erwartungshaltung in dem Kader drin liegt und halt einfach ein hingerotzter Fußball gespielt wird. Also es wirklich überhaupt nicht passt mit der Erwartungshaltung. Auf der anderen Seite, das meintest du ja sicher auch, finde ich es auch schon beeindruckend, dass Spieler aus dem Regal, mit dem Kaliber, dann doch jetzt, wenn Hacking kommt und sagt, komm, wir spielen jetzt einfach nur Anti-Fußball, rennen hinterher und machen ab der 10. Minute Zeitspiel gegen die TSG Hoffenheim, dass sie dann einfach auch so treu sind und das durchziehen. Ne? Also da liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte, aber grundsätzlich bin ich doch auch eher davon schockiert, dass der VfL Wolfsburg eben mit diesen Spielern so eine furchtbare Saison spielt. Du hast es richtig gesagt, David, die haben teilweise Spieler verpflichtet. Die könnten wir uns nicht leisten. Und Amura. Trotzdem stehen sie da, wo sie sind.
Ja, vielleicht ganz kurz eine Frage aus der Rubrik Glaskugel. Weil es diesmal vielleicht sogar ein bisschen einfacher ist als im Normalfall. Was glaubst du, hat Dieter Hecking denen mit auf den Weg gegeben vor diesem Spiel? Was war Inhalt seiner letzten Ansprache? Weil du musstest ja denen irgendwie schon motivierend verkaufen, was das Ziel war. Aber was sie letztlich gemacht haben, war ja wirklich der größte Anti-Fußball, den ich seit Monaten gesehen habe.
Er wird ihnen sowas in der Art gesagt haben, wie, dass sie jetzt aufwachen müssen, dass sie gerade nicht mehr in der aus der Perspektive der Stars blicken sollen, die sie vielleicht mal waren, ne? Auch vielleicht sowas wie ein Eriksen oder sowas, oder gerade auch die Spieler, die da für 15 bis 20 Millionen zum VfL gewechselt sind mit der Erwartungshaltung Europa, dass sie aufwachen sollen, weil sie sich gerade nicht nur dem VfL, sondern vielleicht auch sich selbst nachhaltig die Zukunft kaputt machen und dass sie jetzt halt einfach in der Position sind, dass sie im Abstiegskampf sind und dass sie die Situation annehmen sollen und dass man da halt nicht mehr Fußball spielen kann, sondern dass man eklig sein muss. Und ja, viel mehr wird es nicht gewesen sein. Ich glaube, so ein bisschen an die Ehre appellieren, ein bisschen sie versuchen aufzuwecken, viel mehr kannst du da nicht tun. Und Dieter Hecking hat ja auch gesagt, er wird sich den Kader extrem genau angucken, wird gucken, welche Störfaktoren im Kader liegen, welche Spieler vielleicht jetzt schon im Gedanken beim neuen Verein sind und nicht mehr alles geben. Aber ich habe jetzt ja auch keinen Spieler entdeckt, den Dieter Hecking gebencht hat. Oder den, der nicht mehr im Kader war. Also von daher denke ich jetzt mal, dass diese Analyse nicht wirklich was gebracht hat. Und das, ja, leider Gottes, so muss ich es sagen, weil nach der Saison hätten sie es nicht verdient. Aber es ist so ähnlich, wie ich letzte Woche gesagt habe, mit Blick darauf, dass jetzt Mähle, Jonas Wind und wer war der Dritte? Ich glaube Wimmer. Dass die jetzt zurückkommen, glaube ich tatsächlich, dass am Ende die Qualität leider reichen wird, vor allem in der Relegation, und dass der VfL nicht absteigt. Davon gehe ich tatsächlich aus.
Ja. Ich auch. Dennoch interessant, was Dieter Hecking nach dem Spiel in der Pressekonferenz gesagt hat. Achtung, wir wussten, dass wir uns hier nicht auf einen offenen Schlagabtausch einlassen dürfen. Und man kann hier keine Wunderdinge erwarten. Also eigentlich sagt er, je nachdem, wie man es interpretieren will, ne, die Mannschaft ist psychisch, aber auch spielerisch so am Boden, dass man hier ganz kleine Brötchen backen muss. Das sind eigentlich Zitate, die könnten auch von Frank Schmidt kommen.
Ja, dann hat aber natürlich die Verpflichtung von Dieter Hecking auf jeden Fall was gebracht, weil hätten sie jetzt irgendwie nochmal einen jungen, ambitionierten Trainer verpflichtet, der jetzt nicht so realistisch auf das Ganze gucken würde wie ein Dieter Hecking, dann würde der, ne, in seiner DNA her den Kader angucken, würde sich sagen, komm, Idealismus, ne, junger Trainer, den packe ich an. Und ich versuche das Ding zu drehen und dann wäre das wahrscheinlich in der Kürze der Zeit krachend in die Hose gegangen. Am Ende vom Tag, warum auch immer, wie auch immer, vollkommen egal, Dieter Hecking entführt einen Punkt vom Tabellendritten. Man muss sagen, der Plan ist aufgegangen. Egal, ob er am Ende, da kommen wir jetzt wahrscheinlich dazu, David, auch ein bisschen Hilfe aus Sindelfingen in Person von Tobias Reichel hatte.
Ja, das habe ich mir natürlich auch aufgeschrieben, dass wir darüber sicherlich reden müssen.
David, dürfte ich denn dieses Thema anfangen und da gleich mal mit einer provokanten Frage starten in deine Richtung?
Gerne, bitte.
Ich zitiere mal was, nicht direkt, weil ich habe es nur noch im Gedächtnisprotokoll, aber Andreas Schicker sagte nach dem Spiel: Wir sind ein Dorfverein, wir sind ein kleiner Verein, aber den Schiedsrichtern wird es trotzdem ein bisschen zu einfach gemacht, uns zu verpfeifen. Wie gesagt, kein direktes Zitat. So ungefähr hat er es gesagt. Gleichzeitig Chris Ilzer sagte auch stocksauer über diese Touré-Entscheidung gegen Lindström, sagte, auch beim FC Bayern ist es ein Muster, dass sie gegen so tiefstehende Mannschaften spielen müssen und dass der Dosenöffner, den Bayern dann auf diese Schiene Richtung Sieg bringt, oftmals ein Elfmeter ist. Ne, sieht man ja auch in Person von Harry Kane. Harry Kane schon 10 Elfmetertore. Ganz, ganz oft schießt Harry Kane mit dem Elfmeter das 1 zu 0 und dann ist natürlich diese Wand hinten gebrochen. Und er sagte auch, und das war schon, Shots fired, beim FC Bayern werden Elfmeter gepfiffen, die deutlich weniger sind als das, was man gegen Touré gesehen hat. Jetzt ist meine Frage an dich, David. Schicker und Ilzer sind sich da einig. Sind auch sehr, sehr angefasst. Schicker hat auch noch mal dieses Agboguma-Foul im Spiel gegen Bayern auf den Tisch gebracht. Also die sind schon nachhaltig wirklich verwundet. Wie gefällt dir das? Denkst du dir bei solchen Aussagen, ja, sie haben einfach recht und es muss mal auf den Tisch gebracht werden? Oder störst du dich ein bisschen an dieser Opferrolle?
Ja, ich finde es okay, gerade weil es jetzt ja eben in einem kurzen Zeitraum zweimal, sagen wir mal, heikel war. Aber das ist natürlich nichts, woran wir uns jetzt gewöhnen sollten. Am Ende sind wir so die Kategorie Steffen Baumgart, Klaus-Dieter Wollitz, ne, die dann gefühlt jede Woche was raushauen und die dann am Ende sogar von den eigenen Fans zumindest in Ansätzen dafür verspottet werden. Also das darf nicht passieren. Aber das zumindest mal gegenüber der Presse anzumelden, Achtung, schaut mal her, das ist irgendwie langsam nicht mehr gerecht. Finde ich okay. Vor allem, weil die Situation von einem gewissen Standpunkt her ja sehr eindeutig ist. Ne? Also es ist ein wahnsinnig klarer Kontakt und er ist im Strafraum. Die Sportschau-Reporterin meint aus Gründen, die ich absolut nicht nachvollziehen kann, dass da ja möglicherweise ein Einhaken vorliegt. Wo denn bitte? Also ich kann da von Tourets Seite überhaupt keinen Einhaken erkennen. Der guckt auch weg, will offensichtlich zum Ball, sieht gar nicht genau, wo der Verteidiger steht. Und was sicherlich ein Problem ist, aber das sollte überhaupt keine Rolle spielen, ist, dass der Ball quasi in einem ungefährlichen Bereich ist. Aber das ist ja eigentlich egal. Eigentlich sollte, egal ob Strafraum oder nicht, die Frage immer nur sein, Foul oder kein Foul. Und die entscheidende Frage dafür ist, gibt es einen regelwidrigen Kontakt? Und der ist da.
Ja. Und Touré ist eben vor Lindström.
Ach so,
Auch
guter
wenn er
Punkt, guter Punkt.
natürlich ein bisschen vorher mit der Hand, aber im regelkonformen Bereich, Lindström beackert. Und wenn das noch im regelkonformen Bereich ist, ansonsten muss er offensiv Foul geben, dann muss er sich danach diese Szene unten angucken. Und Lindström ist dahinter. Es sieht wahnsinnig unglücklich aus, weil Lindströms Fuß sich dann irgendwie zwischen Tourés Füßen verhakt. Aber er ist hinter ihm. Touré will nicht mal das Foul. Ne, wäre einer der wenigen Elfmeter in der Bundesliga gewesen, wo der Stürmer nicht fällt, weil er möchte oder weil er zusätzlich möchte, sondern Touré ist völlig überrascht und hat überhaupt keine andere Möglichkeit, als zu stürzen.
Der hat überhaupt keinen Überblick, wie nah der Verteidiger gerade an ihm dran ist. Er sieht, ich bin vorne, ich gehe jetzt zum Ball, weiß auch, er ist einer der schnellsten Spieler auf dem ganzen Feld, also rechnet gar nicht mit einem Kontakt, ja. Da bin ich mir zu 99% sicher.
Also, ich verstehe das Gefühl von Tobias Reichel, dass man da Unfall geben will, weil Lindström eben alles andere als faul spielen möchte. Dann, Tobias Reichel, bist du aber halt leider der Einzige, der das in der gesamten Bundesliga so handhabt. Wunderschöner Gedanke, dass wir Unfälle nicht so bewerten, aber so ist es einfach nicht in der Bundesliga. Ich könnte dir jetzt 20 Dinge aus den letzten 2 Wochen zusammenschneiden, wo der Spieler keinen Elfmeter verursachen wollte und es trotzdem einen gibt. Wie reden wir denn bitte über ein Handspiel? Wir pfeifen mittlerweile lächerliche Handelfmeter, wo der Ball aus 2 Metern Entfernung aus Versehen gegen die Hand geht, nur weil der kleine Finger ein bisschen abgespreizt ist. Und sowas, wo du wirklich von hinten, unabsichtlich, aber vollkommen egal, den Stürmer absäbelst, soll dann kein Elfmeter sein. Weil man sagt, ach, Lindström wollte es ja nicht. Seit wann ist denn bitte, ob ich das möchte oder nicht, seit wann ist das denn bitte ein Kriterium für einen Elfmeter? Und ich bin wirklich mit meinem Latein am Ende. Dann gab es ja wirklich auch noch wieder, ich bin es ja wirklich leid, dann dieses unerträgliche Leverkusen-Bayern-Spiel, wo natürlich auch zahlreiche Fehlentscheidungen dabei waren. Die Bayern haben sich wieder aufgeregt. Aber es war ja nicht nur diese Schwalbe von Luis Diaz. Ein paar Minuten vorher Luis Diaz, wo er nicht mit Rot vom Platz fliegt, obwohl er auf Kopfhöhe den Gegenspieler tritt. Dann einen Tag später gucke ich mir das Schalke-Spiel an und Edin Dzeko fliegt vom Platz, weil er aus Versehen mit seinen Stollen die Hüfte des Gegners touchiert und fliegt vom Platz. Freunde, ich verstehe es einfach nicht mehr. Es kann sein, dass montags A gepfiffen wird, dienstags B und Mittwoch aber Y. Wir haben überhaupt keine Linie in dem ganzen Bums drin. Und deswegen kann ich absolut verstehen, dass jeder Fußballfan da einfach nur noch sauer wird und sagt, ihr habt alle technischen Hilfslinien zur Verfügung. Ihr habt alles, was ihr wollt. Und dann kommt so ein Murks da zusammen, weil die Menschen sich so verunsichern lassen von der Technik oder diese komische Abseitsentscheidung. David, einmal von Jonas Hofmann die Abseitsentscheidung und einmal in Heidenheim von Conte, wo wirklich, hast du das gesehen, David, diese Bilder? Mhm. Wo, da wird die kalibrierte Linie angelegt, ich schicke dir nachher ein Bild. Da wird die kalibrierte Linie angelegt beim Hofmann-Tor, wo Hofmann das entscheidende 2:1 für Leverkusen in der Nachspielzeit schießt. Und wir wissen ja alle, dass die kalibrierte Linie auch beim VAR menschlich angelegt wird. Dann geht es ja um Millisekunden, wann der Ball den Fuß verlässt. Und ich schwöre dir, von Jonas Hofmann war maximal 1 Zentimeter der Schulter im Abseits. Da könntest du sogar darüber streiten, okay, ab wann beginnt quasi der Arm und wann hört die Schulter auf, wann beginnt der Arm?
Ja, weil das ja das fließend ist. Ja, jeder, genau, der weiß, wie das eine Schulter aussieht, weiß, okay, das geht fließend in den Rumpf über.
Und es war maximal 1 Zentimeter der Schulter im Abseits. Und das alles halt mit dieser kalibrierten Linie, wo wir wissen, die ist menschlich gemacht und die ist auch salami-dick, diese kalibrierte Linie. Also mir fehlen wirklich, wirklich die Worte. Man ist einfach nur noch ratlos. Jetzt sollen ja nächstes Jahr noch mehr Änderungen dazukommen. Man versucht bei der DFL immer durch noch mehr Änderungen und irgendwie eine klare Linie reinzubringen. Mein Gefühl ist, je mehr sich verändert, desto schlimmer wird's.
Ich glaube, du müsstest massiv vereinfachen, weil es sind, glaube ich, 2 verschiedene Punkte. Der erste Punkt ist, manchmal werden Schiris so ein bisschen allein gelassen, wie bei dieser Entscheidung, von der du sprichst. Ich bin mir zu 99% sicher, vielmehr, dass ja die Aussage ist, okay, es gibt entweder nur Abseits oder kein Abseits. Aber mit den technischen Mitteln, die die Schiedsrichter haben, kann es eben passieren, dass du in so einem Graubereich dann am Ende bist, dass du merkst, okay, wenn ich die kalibrierte Linie jetzt einen Mini-Tick falsch angesetzt habe oder am minimal falschen Zeitpunkt gestoppt habe, also wo der Pass abging, stimmt schon wieder nicht. Ne? Weil wenn es unter 5 oder 10 Zentimeter sind, kann das auf jeden Fall passieren. Das heißt, Theorie, es gibt de facto einen Graubereich, auch bei Abseits. Dann gibt es noch eine andere Form von Graubereich, die ich wirklich sehr kompliziert finde. Da wäre ich sehr ungern Schiri. Du erinnerst dich vielleicht an Bernardos Rettungsaktion ja. mit dem Fuß auf Kopfhöhe. Ich würde sagen, es ist gefährliches Spiel. Ich verstehe zu 100%, dass man da keinen Elfmeter gibt. Aber das ist eine Entscheidung, die ist ja wirklich derart unangenehm. Und da finde ich, sind die Schiri auch ein bisschen allein gelassen. Auch weil die ganze Zeit alle sagen, von allen Seiten, das kann ja nicht für einen Elfmeter reichen. Da müsst ihr Klarheit reinbringen. Und dann gibt es last but not least aber noch solche Entscheidungen wie bei Touré, bei denen ich mir denke, seit wann können wir denn hier Unfall als Argument aufmachen? In der 8. Klasse hätten wir gesagt, das ist ein klassischer Gehfehler. Und da ist letztlich egal, wie der zustande kommt. Ob das ein schöner, sauberer Kick ist, wo der eine Fuß in den anderen weggetreten wird oder ob einfach richtig schön auf dem Fuß draufgestanden wurde. Touré fällt und Touré kann auch nichts anderes als fallen. Und deswegen ist das eigentlich ein sehr gutes Beispiel für einen Foul. Weil zeig mir doch mal die Stelle, wo steht, dass sowas auch als Unfall bewertet werden kann. Ne? Weil Touré tritt ja nicht zurück.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte. Auf der größten Bühne. Ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter. Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Touré tritt ja nicht zurück. Es ist ja nicht simultan, dass das Touré tritt ihm auf den Fuß und gleichzeitig tritt er Touré auch auf den Fuß. Deswegen absoluter Unsinn.
Und vor allem diese Bewertung Unfall ist so dermaßen subjektiv und das in einer Welt, wo wir wirklich penibel kalibrierte Linien anlegen für jeden Scheiß, das passt einfach nicht zusammen. Also wirklich, ich weiß nicht, wie man das Ganze anders lösen kann, dass der Fußball wieder ein bisschen attraktiver wird, auch zum Zuschauen, dass man sich nicht jeden Spieltag zu Tode ärgert über diese ganze Technik. Jetzt sind ja hier die Schiedsrichter wieder von DAZN komplett verkabelt, haben eine Kamera, haben 15 Mikrofone, damit wir schön nah dran sind, wenn sie verkacken. Aber was bringt mir das alles? Früher war der Schiedsrichter auf dem Platz und der hat eine Entscheidung getroffen und wenn die Entscheidung kacke war, dann konntest du danach sagen, hör zu, die Entscheidung war kacke, dann hat sich der Schiedsrichter danach das Ding angeguckt und hat gesagt, ja, war kacke und dann hat aber auch jeder gewusst, mit einem funktionierenden Gehirn, dass es in Realgeschwindigkeit massiv schwierig ist zu beobachten und dann war auch irgendwann wieder okay. Jetzt denkst du dir halt, was ist das denn für ein krasser Druck, wenn du eigentlich die technischen Möglichkeiten hast, Fehlentscheidungen vermeiden zu müssen. Aber du kriegst es, weil wir halt Menschen sind, 0,0 hin. Also ich weiß keine andere Lösung, als tatsächlich zum Teil ein bisschen den Schritt zurückzugehen und ein bisschen die Sache zu lockern. Und dem Schiedsrichter auf dem Platz, weil ansonsten ist es nur noch eine Marionette der Technik, wieder ein bisschen mehr Selbstverantwortung zu geben. Was heißt das? Als Beispiel, als kleinstes Beispiel wäre ich zum Beispiel dafür, dass man sagt, der Schiedsrichter muss ab jetzt, also auch der Linienrichter, muss sich auch in der Realgeschwindigkeit entscheiden, ob er sagt, dass es abseits oder nicht war. Weil die verlassen sich ja mittlerweile nur noch auf den VAR. Die sagen, bei jedem Tor sagen sie, jo, war ein Tor, soll der VAR eingreifen. Verstehe ich auch nach dem aktuellen Regelwerk. Aber ab jetzt fände ich, wäre eine gute Regel, er muss sich entscheiden. Und dann, wenn eine Abseitssituation in diesem Toleranzbereich liegt, das heißt in dieser 10, 20 Zentimeter Grau Zone, wo keiner beweisen kann, dass es wirklich abseits ist, dann greift quasi die Entscheidung, die der Realschiedsrichter und Reallinienrichter tatsächlich gemacht hat. Ne? Und dann kannst du nämlich nicht sagen, richtig oder falsch. Dann haben wir technisch überprüft, dass es nicht zu beweisen ist. Und dann liegt die Entscheidung bei unserem professionellen Schiedsrichterteam.
fände ich tatsächlich eine bessere Lösung, als Dozent, als so zu tun, als könnten wir es technisch lösen.
Ja, oder gute Idee, vielleicht sogar noch eine einfachere Idee. Es gibt weiterhin Videoschiedsrichter, der muss aber aktiv vom Feldschiedsrichter eingesetzt werden. Also der hat quasi einen Knopf und sagt, ich habe es nicht genau gesehen. Prüf mal schnell. Ja. Also die prüfen oder natürlich die ganze Zeit. Ja. Ja. Aber wenn der Schiri sich sicher ist, dass er es gut gesehen hat, dann passiert auch nichts in jedem Fall. Ne? Ich weiß nicht, unsere Hörer werden sich sicher nicht erinnern. Ich kenne es auch nur aus Zusammenfassungen. Am 8. November 1975, Jonas, hat der Schiedsrichter Wolf-Dieter Ahlenfelder nach 32 Minuten zur Halbzeit gepfiffen. Er war offensichtlich alkoholisiert und musste auch seine Karriere beenden, allerdings nicht mal sofort. Also ich will damit sagen, früher war man dem komplett schutzlos ausgeliefert und es ging auch irgendwie. Und deswegen muss man das so machen, wie du sagst, dem Schiri wieder etwas mehr Macht geben. Aber ich wäre auch dafür zu sagen, keine Ahnung, Chris Ilzer bekommt 2 Interventions und Dieter Hecking auch. Das heißt, er kann einen beliebigen Punkt sozusagen auf den Knopf drücken und sagen, stopp, das war eine Fehlentscheidung. Bitte jetzt prüfen. Das gibt's ja, glaube ich, auch im American Football.
Ja, und die Flaggen, die Flags, die man werfen kann. Genau, das ist übrigens die Lösung. Ich glaube, wir wollen das nicht, weil wir das dann aus dem American Football klauen würden. Oder im Tennis gibt es ja auch, das Hawkeye. Deswegen glaube ich, will der Fußball da noch seinen eigenen perfekten Weg gehen. Aber
ja,
Hawkeye, ich glaube, das wäre die Lösung. Bau die Technik irgendwie in das Spiel ein, dann hätten die Trainer auch mehr Handhabe. Und stell dir mal vor, was für ein geiler Moment das wäre, wenn der Trainer innerhalb, er muss natürlich sehr, sehr schnell das machen, bevor er selber am Tablet da die ganze Zeit gucken kann. Aber wenn er innerhalb der von 10 Sekunden beispielsweise so ein gelbes Sandsäckchen werfen müsste, und dann weißt du ganz genau, oho, jetzt müssen sie es überprüfen. Ne? Und wenn du recht hast, dann behältst du dein Sandsäckchen.
Genau.
Weil dann hast du ja quasi den Schiedsrichter korrigiert. Ich weiß, dann gäbe es immer noch Fehlentscheidungen, weil auch in diesen Situationen gäbe es ja dann die Möglichkeit, dass der Schiedsrichter blind ist. Aber trotzdem, dann wäre so ein bisschen mehr Gamification drin, die Spannung wäre wieder erhöht, es würde alles viel, viel schneller gehen, weil so wie es gerade ist, macht es alles kaputt und fairer ist es am Schnitt auch nicht.
Ja, ja, absolut. Aber insgesamt, ne, bleibe ich dabei, Regeln müssen vereinfacht werden. Es kann nicht sein, dass man bei so einer Situation wie Touré, bei der ich mich natürlich als Wolfsburger aufregen würde, wenn es Elfmeter gibt, aber trotzdem zugeben müsste, dass es eben der Regelauslegung entspricht, dass da eben in, ich sag wirklich ohne Spaß, in 7 oder 8 von 10 Fällen wird da Elfmeter gepfiffen. Ne? Vor allem eben, wenn der Schiri sieht, dass da ein Kontakt da ist und jetzt aber in diesem Fall einfach nicht. Wie gesagt, es gibt immer kompliziertere Entscheidungen, ne? Die Bananensituation habe ich angesprochen. Aber so kompliziert war die Situation nicht.
Nee, nee, nee. Der Kicker sieht es übrigens genauso. Reichel mit seinem Team, Note 5. Begründung, er versagte Hoffenheim einen Strafstoß, als Lindström Touré zwar unabsichtlich, aber ganz deutlich zu Fall brachte. Ne? Also Note 5. Es gab ja auch noch die Situation, wo in der ersten Halbzeit Kabak mit beiden Armen umgerasselt wurde. Das hat Ilse auch gesagt, das war im Graubereich noch. Aber in Summe machst du ein Spiel einfach kaputt, wenn Wolfsburg eh schon kein Fußball spielen möchte. Und dann pfeifst du auch noch einen extremen Quatsch. Dann hilfst du ja auch noch der Mannschaft, die kein Fußball spielen will. Und das macht es uns einfach extrem schwer, weil Bayern hätte gegen Wolfsburg nach 20 Minuten schon 2-0 durch 2 Elfmeter von Kane geführt. Das ist einfach leider so.
Ja, ja. Lass uns noch mal ganz kurz etwas allgemeiner aufs Spiel blicken, weil wenn man sich mal die Zahlen und Daten ganz nüchtern anguckt, ne, hat auch Felix von unserem Partner von Hoffe News ganz schön aufbereitet, sieht man, dass da schon, was sowohl Invest als auch ja letztlich die ganzen Daten angeht, wir in allen Bereichen so massiv viel stärker waren. Sei es Schüsse aufs Tor, sei es erspielte Chancen und so weiter und so fort. Das Einzige, was nicht so richtig zum Tragen kam, ist natürlich unsere Laufstärke. Das lag aber daran, dass Wolfsburg so tief stand. Und das fand ich auch ganz interessant. Grisha Prömel hat sich da relativ ausführlich zu eingelassen. Auch eben zu der Frage, warum man nur ein Tor geschossen hat. Und er meinte, Zitat, klar, wir haben ein gutes Umschaltspiel und schnelle Spieler auf den Außenbahnen, was uns natürlich zugute kommt. Heute gegen einen tiefen Block, wenn da die drei Kanten hinten drin stehen und wir mit Flanken kommen, ist es natürlich nicht ganz so leicht, weil die alles wegköpfen.
Ja, ist so, hat er recht. Das ist einfach gerade so ein bisschen das Los, das man als Champions-League-Anwärter hat. Die Mannschaften stellen sich auf uns ein. Die wissen natürlich mittlerweile über unsere Stärken Bescheid. Und das macht es natürlich nicht einfach. Gerade auch, wenn du halt das Tor vorne nicht machst. Dann kriegst du in der 65. Minute da hinten so ein Ei. Ich glaube, es war wahrscheinlich sogar, wenn du genau hingucken würdest, ein Eigentor von Kabak. Und dann igelt sich Wolfsburg halt noch mehr da hinten ein. Du spielst halt gerade jetzt in der Endphase gegen Mannschaften, die ums Überleben kämpfen teilweise. Und das merkt man dann auch. Und das macht es einfach für uns wahnsinnig schwierig. Aber das soll nicht nur allein die Ausrede sein, weil anderen Mannschaften geht es ja ähnlich. Ne? Also wenn jetzt beispielsweise Stuttgart oder Leipzig gegen Wolfsburg spielen würde, dann würde es denen da sehr, sehr ähnlich gehen.
Ja, und man muss es auch sagen, also es war zumindest auch meine Beobachtung, wir mussten uns sehr viel aufs Flanken eben verlagern und eben auch auf so Halbfeldflanken, von denen auch recht viele angekommen sind, aber ja, eben so ein Umschaltspiel, so ein Tempospiel war fast gar nicht umsetzbar und wir kamen trotzdem zu knapp 2 X-Goals. Also insgesamt sieht es alles gar nicht so schlecht aus, aber dann muss halt auch so ein Kopfball von Bucher beispielsweise reingehen. Jetzt ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Kein konkreter Vorwurf an ihn natürlich, aber und klar, ein Teil der Wahrheit ist natürlich auch, dass es dann extrem bitter und extrem schmeichelhaft für Wolfsburg ist, mit dem Ansatz dann sogar auch noch in Führung zu gehen und relativ lange zu führen. Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe in der 87. war es, glaube ich, oder nee, 83. Unverhältnismäßig gejubelt, weil ich irgendwie gar nicht mehr gesehen habe, dass wir da ein Tor hinkriegen. Einfach, weil wir uns da so aufreiben und so frustriert sind. Und dann hat der Prömel doch noch eben durch diesen ganzen Flankenansatz Gott sei Dank einen ins Eck geköpft.
Genau, es wäre typischerweise so ein richtig klassisches Dreckspiel gewesen, was du dann halt gegen den Tabellen 17. verlierst. Trotz der Überlegenheit, deswegen war das dann schon sehr, sehr wichtig. Wir gucken ja auch auf die Tabelle und sagen, obwohl wir ja nur ein Spiel aus den letzten 4 gewonnen haben und es waren ja alles gegen machbare Gegner. Also eigentlich sind wir gerade so ein bisschen auf dem Weg, unsere sichere Champions League Teilnahme zu verbaseln. Aber trotzdem war der Punkt verdammt wichtig. Stuttgart hat in letzter Zeit Punkte liegen lassen. Leipzig hat jetzt auch, natürlich, die haben sich gegen Stuttgart jetzt auch die Punkte geklaut. Leverkusen lässt Punkte liegen. Also es läuft trotzdem nicht allzu schlecht für uns. Aber es ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, wenn man drauf guckt. Hätten wir einfach unsere Pflichtaufgaben gemacht, dann wären wir jetzt 6 Punkte vor Stuttgart, 9 Punkte vor Leipzig und wir hätten jetzt ein richtiges Polster. Dieses Polster haben wir nicht. Und jetzt ist halt richtiges, ja, Kracher-Topspiel um die Champions League angesagt, nämlich am Freitagabend gegen Leipzig.
Genau, und da zeigt sich dann auch so ein bisschen vielleicht, wer es mehr verdient hat. Wir haben ja in den nächsten Wochen generell ein sehr gemischtes Programm, sage ich mal. Nach Leipzig kommen Mainz und Augsburg und dann eben wieder Dortmund. Also ich glaube, da bieten sich sozusagen auf beiden Seiten Chancen, sowohl gegen mutmaßlich tiefstehende und spielerisch schwache Teams, als auch gegen RB Leipzig. Und RB Leipzig ist ja auch in so einer ganz spannenden Phase irgendwie. Ne? Die stehen ja eigentlich mit 47 Punkten aus 26 Spielen ganz gut da. Das hätten sie vor der Saison wahrscheinlich unterschrieben. Ich glaube trotzdem, dass die aktuell ziemlich unzufrieden sind. Wie bewertest du denn so die Saison von RB?
Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher. Also ich finde, von den Namen her hatten sie tatsächlich schon deutlich bessere Kader. Sie sind aktuell ein sehr, sehr junges Team. Ne? Romulo ist vorne drin noch, ich weiß, wie alt wird der sein? 23, 24. Dann hast du mit Nusa und Diamondé sehr, sehr junge Flügel. Ein Baumgartner, der es sehr gut macht, spielt jetzt auf einmal Stamm, obwohl er das die letzten Jahre nicht gemacht hat. Ne? Was ja auch jetzt nicht gerade für eine Verbesserung des Kaders spricht. Und ich würde sagen, für die Umstände, wenn du anguckst, dass Leipzig eigentlich gerade in so einem kleinen Umbruch ist, ist es eigentlich ganz okay. Klar, Leipzig ist eine Mannschaft anders als wir. Die wollen wirklich in die Champions League. Also das ist sozusagen ihre Pflichtaufgabe. Für uns wäre es nice to have. Oder vor der Saison sogar ein Wunder gewesen. Leipzigs Ziel ist es auf jeden Fall. Aber das Ziel ist noch in Reichweite. Stell dir mal vor, sie hätten jetzt gegen Stuttgart gewonnen. Dann würde die Welt ganz, ganz anders aussehen. Und ich würde sagen, dafür, dass es ein so junges Team ist, was außer durch Raum und durch Orban eigentlich nur aus jungen Leuten besteht und durch die zwei dann so ein bisschen geführt wird, ist es eigentlich wirklich ganz in Ordnung.
Ja, das ist vielleicht eine ganz gute Beobachtung, die du da machst, gerade bezogen auf Baumgartner und auch auf Romulo, der sicherlich eine gute Zukunft vor sich haben könnte, der aber für Leipziger Verhältnisse jetzt nicht so krass performt. Ne? Der ist da quasi der Stoßstürmer, der Mittelstürmer, allerdings eben mit 7 Treffern aus 22 Spielen. Das ist schon eine ordentliche Quote, aber eben dafür, wo Leipzig hin will, bräuchte man eigentlich einen anderen Mann oder jemanden, der ja letztlich einfach noch mehr abliefert.
Ja, sie haben ja jetzt auch Brian Gruder verpflichtet im Winter zur Leihe. Ne? Der war ja nicht ganz glücklich bei Brighton & Hove und ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen so der Deal. Er bringt sich bei Leipzig in Stellung, hofft dann vielleicht auch noch kleine Außenseiterchancen zu haben, zur WM zu kommen. Ist ein guter Kicker. Hatte ich tatsächlich vor Jahren, bevor er dann zu gut für uns wurde und zu teuer, auch bei uns auf dem Zettel. Und ist schon ein guter Mann. Ich gehe davon aus, dass der auch sehr, sehr zeitnah starten wird. Jetzt gegen Stuttgart wurde er erst eingewechselt.
Aber jetzt mal ganz naiv nachgefragt, woher kommt denn die Überzeugung jetzt von Leipzig oder auch von anderen, dass der da durchstarten kann oder könnte? Weil bei Brighton war der da so stark? Ich sehe, guck gerade, 39 Spiele, 2 Tore.
Nee, war er nicht. Aber viele haben ja auch immer die Hoffnung, dass ein Spieler gerade auch mit in der Gewichtsklasse, ne, das ist ja ein sehr, sehr dünner Spieler, der da eigentlich ein paar Kilos draufpacken müsste, vielleicht für die Premier League. Vielleicht haben die meisten die Hoffnung, dass er in der Bundesliga einfach besser funktioniert als in der Premier League. Ne, bei Mainz hatte er ja schon sehr, sehr gute Phasen.
Ja, aber kann sein, dass ich in 3 Jahren mir das nochmal anhöre oder mir zugeschickt wird und nicht mehr den Arsch ablache, aber Stand heute sehe ich da nicht so viele Hinweise, dass das noch ein großer wird. Ne? Also, weil er jetzt in Brighton einfach nicht performt hat und in Mainz war er natürlich schon stark, aber wie soll man denn, also von diesem Mainz-Niveau aufs Leipzig-Niveau zu kommen, finde ich schon nochmal eine ziemliche Herausforderung.
Ja, ich bin gespannt, aber vergiss nicht, er ist jetzt erst 21, ist trotzdem schon viele Jahre auf dem Schirm, also 21 ist ja noch gar nichts. Es muss ja auch nicht jeder Florian Wirtz werden, ne? Also ich meine damit, er kann ja auch eine große Karriere haben, ohne jetzt Weltklasse zu werden.
Ja, guter
Punkt. Ich halte ihn schon für einen sehr, sehr guten Fußballer und ja, finde das tatsächlich gar keinen so schlechten Transfer. Könnte gut funktionieren für beide Seiten. Genau. David, eine Sache würde ich noch gerne vielleicht zum Schluss sagen.
Ja.
Und zwar, ich glaube, ich habe es letzte Woche schon mal angesprochen. Mir geht so ein bisschen dieses Touré-Bashing bei uns auf die Eier. Gerade auch aus unserem eigenen Fanlager. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, ich habe ganz, ganz oft gelesen, dass Touré einer der schlechtesten auf dem Platz ist und so weiter. Ich möchte nur daran erinnern, Basumana Touré ist unser Top-Vorlagengeber, David. Er hat 7 Vorlagen gemacht und auch 2-mal getroffen. Ich bin bei euch, meine Freunde, wenn ihr sagt, Touré holt absolut nicht das Maximum aus seinem Talent raus. 100%. Touré mit seinen Anlagen könnte viel öfter ins 1 gegen 1 gehen, könnte viel öfter zum Tor ziehen, könnte viel mehr Tore schießen, aber er ist so jung. Seid froh, dass er sich bei uns erst noch entwickelt. Wäre er jetzt schon ein vollendeter Spieler, dann wäre er nicht bei uns. Hätte er 10 Tore oder die Qualität, 10 Tore zu machen und 10 Vorlagen, dann wäre er niemals zu uns gekommen. Dann wäre er direkt zu einem Top-Club.
Ja, absolut. Also das muss man. Natürlich haben sich die Zeiten verändert, aber man muss das auf jeden Fall berücksichtigen. Der ist 2006 geboren. Nehmen wir mal einfach ein Beispiel, um es ein bisschen zu veranschaulichen. Im gleichen Alter wusste in Deutschland niemand, wer Miroslav Klose ist. Und mit niemand meine ich niemand. Da wechselte der gerade vom SG Blaubach-Diedelkopf zu den FC Homburg-Amateuren.
Hast du Blaubach-Diedelkopf gerade erfunden oder gibt es das wirklich?
Das gibt's wirklich. Das ist der Jugendclub von Miro Klose. Und jetzt gucke ich gerade mal kurz, dass ich keinen Quatsch erzähle. Ja, 2-3 Jahre später war er der Nationalspieler. Aber eben, manche brauchen eben extrem lange, ne? Die hat, so ein Klose hatte bis 23 keiner auf dem Schirm, und mit keiner meine ich gar keinen. Der hat nicht ein Spiel bei irgendeiner U-Nationalmannschaft gemacht, war nicht mal im Kader, war auf keiner Scouting-Liste nix, und ein Touré ist jetzt erst 20 und ist schon heiß begehrt. Es gibt wohl Angebote von über 30 Millionen für ihn, und er hat, glaube ich, 10 Assists geleistet. Und ja, alles, was du sagst, ist richtig. Trotzdem, ich weiß auch gar nicht, mit wem wir Touré vergleichen. Ich habe so das Gefühl, wir tun jetzt ein bisschen so, als wär Touré der nächste Coman. Warum? Und jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich. Ich glaube, wir sind uns sicher und einig, dass von Touré noch einiges hören wird, dass es auf jeden Fall ein Spieler ist, der bei einem Team sich festsetzen wird, sehr wahrscheinlich nicht unserem, das regelmäßig international spielen kann. Aber wir sehen doch auch, was bei einem 20-Jährigen völlig normal ist, dass der noch gewisse Schwächen hat. Dass der manchmal eben in der Ballbehandlung oder anders, dass sein Tempo und die Qualität seiner Ballbehandlung noch nicht ganz symmetrisch ist. Das kann sich noch auswachsen und verbessern, muss es aber auch nicht. Und am Ende kann es halt auch sein, dass der am Ende bei einem Team spielt, das regelmäßig in der Euroleague teilnimmt. Das wissen wir alles nicht, aber Touré ist auf jeden Fall ein riesiger Gewinn für die TSG, gerade eben, weil den so ein Andi Schicker scoutet hat von Hammarby FIF. Die meisten wissen jetzt nicht mal, in welchem Land dieser Verein zu Hause ist. Und deswegen stimme ich dir da hundertprozentig zu. Ich bin da ungern so radikal in meinen Äußerungen, aber es ist gerade überhaupt nicht der Zeitpunkt, die Mannschaft für irgendwas zu bashen, Touré für irgendwas zu bashen. Egal, ob wir gegen Leipzig gewinnen oder nicht, egal, ob wir gegen Wolfsburg 1-1 spielen oder nicht, jeder hat dieses Spiel gesehen. Die Mannschaft hat alles reingeworfen, die Mannschaft hat 400 Mal aufs Tor geschossen, konnte ihren typischen Spielstil nicht durchziehen, trotzdem habe ich mich geärgert. Ich bin auch heute, was das Ergebnis angeht, so ein kleines bisschen frustriert, weil wir einfach so ein bisschen die Chance, was die Königsklasse angeht, ein kleines bisschen zumindest haben liegen gelassen, aber das war kein arroganter Auftritt, ganz im Gegenteil. Also einfach vielleicht vom fünften wieder in den vierten Gang runterschalten. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind die TSG Hoffenheim. Und vor der Saison hätte jeder von uns sogar Conference League, ohne eine Sekunde nachzudenken, unterschrieben.
Ja, exakt. Genau so sieht's aus. Und auch wenn Touré, auch wenn es eine bessere Version gäbe von Touré selbst, ist Touré einfach mit niemandem anderen aus unserem Kader vergleichbar. Er ist von seinem Spielerprofil her in unserem Kader absolut einzigartig.
Ja.
Und wir können froh sein, dass wir so einen Spieler haben. Und das bin ich auch. Und jetzt, David, abschließend einfach noch die Worte. Ich hoffe, dass nach solchen ermüdenden Wochen gegen tiefstehende Gegner Leipzig uns mal ein bisschen fußballerisch fordert und sich dann auch Lücken ergeben für unsere Tempospieler. Weil das könnte, auch wenn es natürlich wieder haha, hihi, El Plastico, das könnte fußballerisch schon ein richtiger Leckerbissen werden.
Ja, deswegen vielleicht eine allerletzte Frage an dich, weil ich gerade den Überblick nicht mehr genau habe, wie Leipzig einzuordnen ist, zumindest unter Ole Werner. Was ist denn das für ein Ansatz bei RB? Ist das so Kick-and-Rush-mäßig oder wie würdest du das bei RB tendenziell kategorisieren?
Na, dadurch, dass das die Fraktion jung und dynamisch ist, gerade nach vorne, das ist ein Tempo-Fußball.
Mhm.
Ne, also das ist eigentlich so ein bisschen wie unser Ansatz, auch intensiv, auch mit viel Tempo. Nur, dass ich tatsächlich sagen würde, in der Breite hat Leipzig, wahrscheinlich auch dadurch, dass sie den ein oder anderen Taler mehr haben, ein bisschen mehr Tempo sogar. Ne, also sie haben beide Flügel mit krassen Tempospielern besetzt. Haben auch hinten mit Baku und mit Raum mehr Tempo als wir da über die Flügel, auch als Außenverteidiger. Es ist aber ein sehr, sehr ähnlicher Ansatz und deswegen freue ich mich tatsächlich auf dieses Fußballspiel. Ich denke, das wird ja sehr ausgeglichen und wir haben, anders als in sonst vielen Jahren, wirklich eine Chance, das Ding zu gewinnen. Es wird einfach ein Spiel auf Augenhöhe und ich freue mich da wirklich drauf, weil ich einfach weiß, dass dieses Mal sich die Mannschaft nicht wie Freiburg, Heidenheim, Wolfsburg hinten reinstellen wird und ab der 10. Minute auf Zeit spielt.
Ja, darauf freue ich mich auch sehr. Ich freue mich auch wieder, unser Gegenpressing zu sehen, unsere intensiven Läufe, die gegen Wolfsburg ja so ein bisschen verloren waren, weil Wolfsburg gefühlt 30% Ballbesitz hatte. Und das ist sogar fast die Wahrheit. Den einzigen Unterschied, Jonas, den ich gerade noch gefunden habe, während du gesprochen hast, ist, dass Leipzig in Summe wesentlich weniger läuft als wir. Und ich vermute eben, dass sie keinen so radikalen Pressing-Ansatz verfolgen wie wir. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das eben dann im 1 gegen 1 sozusagen auswirkt.
Ja, genau. So, wir freuen uns, dass wir wieder mal ein Freitagabendspiel haben. Dann kann man nämlich Freitagabends Bundesliga gucken und kann auch noch samstags für Interessierte der gesamten Bundesliga die Konferenz gucken. Das ist auch mal ganz schön. Und dann wünsche ich euch einfach nur viel Spaß beim Fußballschauen und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao, macht's gut.
Danke fürs Einschalten. Ciao.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall, ein Suizid oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.